Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Zivilgesellschaft geht es heute hier. Und wir haben soeben schon über das Beispiel Vietnam gesprochen. Da wird die Zivilgesellschaft von oben organisiert. Also Kritik und politisches Engagement, die sind da nicht erwünscht. Das hat uns Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk berichtet. Er ist als Referent unter anderem für diese Region zuständig. Herr Federhen, wie ergeht es denn eigentlich dem Kolpingwerk dort? Also das Kolpingwerk versteht sich ja auch als zivilgesellschaftlicher Akteur. Welche Freiheiten und Möglichkeiten haben Sie denn da oder wie schwierig ist das? Also mit welchen Einschränkungen müssen Ihre Projektpartner dort leben und arbeiten?
Also das vietnamesische Kolpingwerk versteht sich hauptsächlich als eine katholische Laienbewegung und die Aktivitäten waren bisher tatsächlich eher im karitativen Bereich. Also man hat sich bewusst eigentlich aus der Politik herausgehalten und alles versucht, um ja nicht in Konflikt zu geraten, halt eben mit den regionalen Autoritäten. Und das hat bisher auch soweit ganz gut geklappt. Aber sobald man halt eben versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen oder vielleicht halt auch mit den Aktionen Kritik auszudrücken, dann wird es halt schwierig. Aber trotzdem leistet das Kolpingwerk eine tolle Arbeit. Es ist immer in der Lage, auch so viele Menschen, über 6.000 Mitglieder zu mobilisieren für bestimmte ehrenamtliche Aktivitäten. Es gibt eine große Solidarität, eine wirklich sehr lebendige Spiritualität in den Kolping-Gruppen. Und ich denke, das hat alles auch eine gute Auswirkung und auch auf ja, das Sozialkapital einer Gesellschaft. Wenn es mehr Vertrauen gibt, wenn die Menschen zusammenarbeiten, sich engagieren für die Schwächeren, auch wenn das da in diesem Kontext halt nicht möglich ist, sich wirklich politisch zu engagieren. So tun die Menschen doch viel Gutes.
Was machen die denn da konkret? Können Sie mal ein bisschen erklären, Beispiele nennen, was das Kolpingwerk in Vietnam leistet?
Ja, also was zum Beispiel möglich ist, dass man Nachbarschaftshilfe organisiert, dass man halt eben für die Menschen, die im Krankenhaus sind, dass man dann Besuchsdienst organisiert oder halt für sonstige schwache Menschen, die Hilfe brauchen in der Schule, Nachhilfe oder für alle Dinge, die man so eigentlich hier auch im familiären oder Nachbarschaftsbereich machen kann. Dazu kommt ja, dass der Staat, die Sozialleistungen des Staates lange nicht so gut entwickelt sind wie hier in Europa. Also das heißt, für einen Sozialverband bleiben da viele Aufgaben noch übrig, wo sich auch die Menschen mit ihren ja, kleinen Gehältern trotzdem nützlich machen können, ne? Hauptsächlich halt Dinge im sozialen Bereich.
Also politische Artikulation ist gar nicht möglich oder findet subtil statt? Oder sagen Ihre Projektpartner, nee, das fassen wir gar nicht erst an, weil das gefährdet den kompletten Rest unserer Arbeit?
Ja, das Letztere ist richtig. Also das hat man bisher strikt vermieden, um allen potenziellen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen.
Wie sieht das in Mittel- und Osteuropa aus? Gibt es da Beispiele für besonders gut gelungene Arbeit von Zivilgesellschaften?
Ich denke, dort gibt es sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten. Im Grunde genommen alle Beitrittskandidaten, die 2004 der EU beigetreten sind, haben ja gezeigt, dass sie eigentlich diese Transformation im politischen, wirtschaftlichen Bereich eigentlich sehr gut hinbekommen haben. Und da haben die Zivilgesellschaften natürlich auch eine Rolle bei gespielt. Also das sind alles Länder, in denen jeweils ein friedlicher politischer Wandel stattfindet. Dort funktionieren die Demokratien leidlich und es gibt Parteien, es gibt viele politische Organisationen, es gibt eine wache Presse, Medienfreiheit. Dort kann man eigentlich sagen, ist der Wandel recht gut gelungen bei aller Kritik und bei allen Defiziten, die möglicherweise noch da sind. Aber im Grunde genommen, finde ich, sind das Erfolgsgeschichten.
Herr Schwab, kann man eigentlich sagen, dass Adolf Kolping mit seinen Ideen, die er hatte, der Vordenker der Zivilgesellschaft war?
Ich glaube schon, obwohl das Wort natürlich nicht existiert hat. Aber Kolping hat Vereine gegründet. Sehr viele Vereine, sogar international im gesamten deutschsprachigen Raum in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit war er ein sehr aktiver Player in der Zivilgesellschaft aus heutiger Sicht. Nicht allein, es gab ja in dieser Zeit noch andere, aber ein sehr wesentlicher.
Wir haben soeben schon darüber gesprochen, über eine Vielfalt von zivilgesellschaftlichen Organisationen, ein hoher Grad an aktiver Beteiligung, viel Bevölkerung, die sich beteiligt. Bedeutet das per se, breite Zivilgesellschaft, vielfältige Zivilgesellschaft ist gleich starke Demokratie, Herr Greulich?
Vielleicht nicht automatisch, aber es ist sicherlich eine gute bessere Voraussetzung für Demokratie als eine schwache oder keine Zivilgesellschaft, weil Der Vorteil in Zivilgesellschaft ist einfach, dass man über viele Dinge diskutieren kann, bevor die zur Entscheidung kommen. Ich meine, erinnern wir uns mal ein bisschen hier an unsere eigene jüngere Vergangenheit, frühen 80er Jahre, Umweltbewegung, die fand überhaupt nicht in den politischen Parteien statt, die Umweltdiskussion. Die wurde den Parteien von außen durch zivilgesellschaftliches Engagement aufgezwungen. Heute versuchen alle Parteien, sich in den Schatten zu stellen, wer denn jetzt der bessere Umweltschützer ist. Also insofern hat natürlich keine Zivilgesellschaft auch einen wichtigen Beitrag zu Demokratie leisten, muss einen wichtigen Beitrag zu Demokratie leisten.
Das heißt, Herr Federhen, Zivilgesellschaft ist nicht nur als Opposition oder als Kontrolle von Regimen anzudenken, sondern tatsächlich auch als Ideengeber?
Ja, sicher. Demokratie heißt Pluralismus. Und wie mein Kollege gerade schon gesagt hat, die Parteien decken diesen Pluralismus eigentlich gar nicht unbedingt völlig ab. Und deshalb braucht es einfach auch noch andere gesellschaftliche Gruppen, die neue Ideen mit in die Politik einspeisen. Und zivilgesellschaftliche Organisationen sind häufig sehr nah an der Basis. Die sind nah dran an den Problemen und sind dadurch auch in der Lage, Lösungsmöglichkeiten einzuspeisen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen heutzutage, dass sie diese Ideen mit in die politische Diskussion mit hineingeben.
Und wie das internationale Kolpingwerk die Bildung von Zivilgesellschaft weltweit unterstützt, darüber sprechen wir gleich hier in Weltweit nach den Nachrichten um halb.